Ich vermute, jeder kennt das, dass man irgendwie im Laufe seines Lebens immer mal wieder an solche Punkte kommt, an denen man sich fragt, warum bin ich eigentlich, wie ich bin? Warum mache ich Dinge genau so oder lasse andere Dinge ständig? Wieso tauchen diese hartnäckigen Muster einfach immer wieder auf? Manchmal, wenn es vielleicht ganz schlimm kommt, stellt man sich auch die Frage, warum bin ich so? Ich verstehe mich einfach selbst nicht mehr. In Zeiten, in denen es viel selbstverständlicher geworden ist, sich bei Problemen auch Rat beim Psychotherapeuten zu holen, gibt es auf all diese Fragen ja ganz verschiedene Antworten und auch ganz verschiedene Herangehensweisen. Aber was auch dazu gehört und mittlerweile auch ein großer Bereich geworden ist, dass man nicht nur eine Verhaltenstherapie macht oder eine Psychoanalyse, sondern dass man auch guckt, wie ging es eigentlich meinen Vorfahren so? Was haben die für Schicksale erlebt? Haben die im Krieg gelebt? Haben die Hungererfahrungen gemacht oder andere Dinge, die einen prägen? Und das macht Sinn, weil die Psychologie heute weiß, dass das sogenannte transgenerationale Trauma gibt. Also manche Ängste oder Eigenarten, Befürchtungen oder ja, eigene Traumata auch so, werden im Leben weitergegeben. Die trägt man mit sich rum, weil die Vorfahren etwas erlebt haben, was traumatisch war.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, Sabine Lück ist psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und systemische Familientherapeutin in eigener Praxis in Wendeburg. Und sie behandelt viele dieser Patienten, die ein solches vererbtes Trauma, wie sie lieber sagt, haben, die darunter auch leiden. Und sie lehrt auch über dieses Krankheitsbild in einem eigenen Institut. Hier im Gesundheitspodcast will ich heute mit ihr darüber sprechen, woran erkennt man denn, dass man vielleicht auch selbst ein vererbtes Trauma hat und vor allem, was kann man denn dagegen tun? Ja, man vermutet nämlich, dass es wahrscheinlich viel mehr Menschen betrifft, als heute bekannt ist oder als sich heute damit auseinandergesetzt wird. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sie hören hier den FAZ-Gesundheitspodcast und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier dabei sind. Jetzt ein ganz herzliches Willkommen an Sie, Frau Lück. Schön, dass Sie da sind, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe jetzt eben in meiner Anmoderation versucht zu beschreiben, was denn eben das vererbte Trauma ist, was man darunter versteht, was es für Folgen haben kann. Sie sind aber die Fachfrau und die Psychologin, deswegen erzählen Sie doch noch mal in eigenen Worten, habe ich das gut gemacht oder was ist das vererbte Trauma?
Ja, auf jeden Fall waren viele Dinge, die Sie gesagt haben, natürlich richtig. Ich würde das Ganze vielleicht noch ein bisschen aufweichen wollen. Natürlich forscht man ganz viel über Trauma und die Weitergabe von Trauma. Aber es geht natürlich eigentlich grundsätzlich darum, dass Dinge oder vererbtes Schicksal, nenne ich das, das ist nicht zwangsläufig immer nur das Negative, sondern natürlich werden ja auch die Bewältigungsstrategien, der Umgang damit, das, was man daraus auch gezogen hat an Schlussfolgerungen aus dem Erlebten, auch das wird weitergegeben und das macht natürlich ja auch Sinn. Also evolutionstechnisch macht das Sinn einfach für den Menschen, dass man aus dem, was in der Vergangenheit erlebt wurde, auch etwas Positives ziehen kann und auch ja in Richtung Veränderung für die nächsten Generationen geht.
Aber grundsätzlich, sage ich mal, die Patienten, die bei Ihnen auftauchen oder die darunter leiden, bei denen wurde primär ja erstmal was eher Negatives weitergegeben, eben zum Beispiel die Erfahrung des Krieges oder der Gefangenschaft oder auch des frühen Verlustes von engen Menschen, was ja dann sozusagen in der zweiten oder in der nächsten Generation wieder aufkeimt, richtig?
Ja, es ist natürlich meistens so, man macht sich erst dann auf den Weg, wenn man belastet ist. Natürlich, wenn man selber belastet ist oder aber Kinder belastet sind, dann sucht man natürlich nach Antworten und landet dann vielleicht, wenn man, ich sage jetzt mal in diesem Fall Glück hat, bei jemandem, der das Ganze ein bisschen mehr auffächert und mal schaut, okay, wenn es sich aus der eigenen Biografie nicht so richtig erklären lässt, woher jetzt diese Schwierigkeiten oder Symptomentstehung kommen, gibt es dann vielleicht dahinter noch mehr Erklärung. Also beispielsweise kommen zu mir oft ja Menschen, die Kinder haben auch, die zum Beispiel in einer Krise sind. Ich nehme ja das Thema Magersucht zum Beispiel, dass ein Kind irgendwie extreme Symptome zeigt und die Familie sagt, ach Mensch, aber eigentlich haben wir doch gar nichts Schlimmes gemacht. Als Eltern waren wir gute Eltern, wir waren liebevoll, wir haben unser Kind gesehen. Es ist liebevoll aufgewachsen, es hatte gute Umstände. Wie kommt das jetzt eigentlich? So fragen sich eigentlich viele Menschen auch in der heutigen Generation. So viel auszuhalten hatten wir vielleicht ja gar nicht. Also wenn es sich wirklich darum dreht, dass man gar kein eigenes Trauma unbedingt erlebt hat, ist dann eben so ein bisschen die Frage, wieso habe ich dann so heftige Symptome? Depressionen, Zwänge, Ängste, Angststörungen, all diese Dinge. Und da lohnt sich eben dieser Blick in die Generation, um mal zu schauen, gibt es da auch Erfahrungen in diese Richtung, die vielleicht sich ausgewirkt haben auf die nächsten Generationen.
Das heißt, Sie sagen jetzt schon nächste Generationen, und das Beispiel mit der Magersucht war ja dann praktisch schon die zweite Generation, ne? Also wenn die Eltern ja, sagen, genau. Das heißt, das geht über mehrere Generationen. Wie viele Generationen kann das denn zurückgehen?
Ja, also ich weiß so aus der Forschung, dass man jetzt so im Moment so bei der vierten Generation ungefähr ist, dass man sagt, ja, bis dahin kann man das ja sogar im tierischen Bereich jedenfalls nachweisen. Bei Menschen ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil vier Generationen müssen ja erstmal gelebt haben, um da irgendwie Forschungsarbeiten durchzuführen. Aber in den Aufstellungsarbeiten, wie ich sie mache, wo wir die systemische Therapie ja auch nutzen mit ihrer Möglichkeit der Familienaufstellung, da kann man schon noch weiter zurückgehen, wenn man da Daten hat aus dem Genogramm, wenn man in die Aufstellungsarbeit selber geht und mal spürt, was ist denn da? Und da ist dann oft das auch schon noch weiter zurück, dass man in die fünfte oder sechste Generation sogar schon gehen kann und sich da auch schon Themen wiederfinden, die sich wiederholen beispielsweise oder wo wir einfach sehen, ja, das hat in seiner logischen Folge diese Auswirkung. Also ich nenne ja mein Konzept oder das unsrige Konzept, das habe ich zusammen mit der Kollegin Ingrid Alexander entwickelt, den Generation Code, also dass wir sagen, wirklich ist etwas, was von Generation zu Generation immer infolge von ganz individueller Weitergabe, die ja sozusagen besteht aus dem Leid, das die Menschen erfahren haben, aber auch aus dem daraus entstandenen Folgen. Also konnte ich zum Beispiel dann noch im Kontakt mit meinen eigenen Gefühlen sein? Konnte ich mein Kind spiegeln? Wurde ich durch mein Kind vielleicht auch angetriggert? Dann gab es vielleicht in der nächsten Generation ja nochmal wieder ähnliche Erfahrungen, ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt an Deutschland und die Kriegserfahrungen denken, da gab es ja relativ schnell zwei Kriege hintereinander, also zwei Generationen, die, ne, wo eine Generation mal oft zwei Kriege auch erlebt hat, aber wo auf jeden Fall oft so eine Wiederholung auch war, dass man selber in der nächsten Generation wieder im gleichen Alter auch wieder einen Krieg erlebt hat. Und so hat sich dann natürlich das oft verstärkt, was aus dem ersten Trauma dann ins nächste Trauma fließt. So muss man sich das vorstellen, dass auch wenn nichts passiert ist, also wenn eigentlich alles gut war, dass auch in der Generation dann die alten Sachen hineinwirken und Symptome eben auslösen, die da vielleicht eigentlich so gar nicht entstanden werden.
Wie kann man sich das denn aber vorstellen, wenn Sie jetzt von so einem Code reden? Da denkt man ja auch irgendwie vielleicht an die Gene, also die Zusammensetzung. Ja, genau. Also rein physiologisch, und wie werden diese Trauma, das Trauma über eine so lange Generation weitergegeben? Also ich finde, bei den eigenen Eltern kann man sich das ja irgendwie noch vorstellen, wenn die bestimmte Verhaltensmuster an den Tag legen und dann übernimmt das Kind das oder so. Aber jetzt tatsächlich über vier Generationen. Also gibt es da auch ein physiologisches, ein körperliches Merkmal für? Da ist das ein reines Vorleben von Ängsten und Verhaltensmuster, die sich dann eben die nächste Generation wieder abguckt.
Ja, also es gibt aktuell, sage ich mal, so vier Modelle, mit denen man sich das erklärt. Unter anderem ist eben das biologisch-epigenetische Modell dabei, das ja jetzt gerade sehr beforscht wird auch, wo es wirklich darum geht zu gucken, ist das Teil irgendwann der Gene? Und da ist eben das Epigenom, also das Genom ist ja das, was wir kennen, wo wir immer gedacht haben, das ist ja fest und da kann man auch nichts mehr dran rütteln. Und nun gibt es die Erkenntnisse der Epigenetik, also so als gäbe es etwas wie Hardware und Software, vielleicht mal so ganz einfach erklärt, dass die Hardware das ist, was eben versteht, wie meine Augenfarbe beispielsweise, die ich geerbt habe vom Vater oder Mutter. Und dann gibt es aber eben noch die Software, die veränderbar ist. Das heißt, Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wirken dann ein und können dann sozusagen auch noch weiter übertragen werden auf die nächsten Generationen, wo da wiederum Gene oder epigenetische Marker, wie man so schön sagt, an- oder abgeschaltet werden können. Und wie das genau funktioniert und warum manche dann angeschaltet und manche nicht, also warum wird manches weitergeben, manches nicht, da ist man im Prinzip noch dabei. Es gibt da viele unterschiedliche Möglichkeiten der Übertragung. Ich bin jetzt keine Epigenetikerin, deswegen bin ich mal so ein bisschen vorsichtig bei dem Thema, mich nicht zu tief reinzuhängen, weil ich finde das schon ganz schön komplex. Aber auf jeden Fall macht es ganz viel Sinn und bestätigt auch das, was ich jetzt als Psychotherapeutin, die ja eher schaut, was geht denn über die Beziehungsgestaltung weiter oder eben die anderen Modelle, die sagen, okay, es kann halt darüber weitergehen, dass das Kind ja in diesem ersten Lebensjahren, wo es auch um Bindung geht und um Beziehungsfähigkeit, wo natürlich eine Mutter oder ein Vater notwendig sind, die sehr gut darin sind, das Kind zu spiegeln, die deshalb auch gut im Kontakt sein müssen mit eigenen Gefühlen, dass wenn die zum Beispiel ein Trauma erlebt haben, dass sie dementsprechend da selber nicht gut im Kontakt sind mit sich und dann vielleicht auch eben in der Beziehung mit dem Kind nicht wirklich das Kind so spiegeln können, wie das Kind das braucht beispielsweise. Mhm. Oder sie übertragen dann ihre eigenen abgespaltenen Anteile, die traumatisch bedingt sind, auf das Kind, projizieren das in das Kind hinein. Das Kind wiederum übernimmt dann diese und kann die dann irgendwie nur als eigene Anteile irgendwann wahrnehmen. Findet also diese Trennung zwischen, wo fange ich als Kind an und wo hört oder wo höre ich auf und wo fängt meine Mutter an, dass das dann nicht mehr so ganz klar ist zum Beispiel. Mhm. Und natürlich das, was Sie gesagt haben, die Umwelt im Sinne von Erziehung, dass wir ja einfach sozialisiert werden und dass so etwas wie Werte, Glaubenssätze, ja, Überlebensbewältigungsstrategien, dass all diese Dinge ja auch in der Familie vorgelebt werden. Und dass wir uns daran zu halten haben und so weiter, das spielt natürlich dann auch eine Rolle. Also es ist eine Kombination aus meiner Sicht, aus diesen verschiedenen Übertragungsmöglichkeiten. Ja, es ist eben faszinierend zu sehen, dass natürlich nicht nur das Trauma weitergegeben wird, sondern eben so der Umgang damit. Hm. Oder was man daraus für Schlussfolgerungen gezogen haben. Und wenn man dann schaut, okay, eine Mutter, die sagt nach vorne, du, das Leben ist einfach grausam und du wirst sowieso nie erleben, was du gerne möchtest, weil das bei ihr so war, die gibt natürlich was anderes weiter als vielleicht jemand, der alle Möglichkeiten im Leben hatte, kein Trauma erlebt hat, eine schöne, glückliche Kindheit und sagt, hey, das Leben ist ganz wunderbar. Mhm. Also jetzt ist es ein bisschen platt, ne? Aber so geht das halt eben ja auch weiter. Mhm. Und Kinder nehmen ja ihre Eltern wahr, die erleben ja ihre Eltern und stellen ja dann auch fest, wo die zum Beispiel bestimmte Defizite haben oder Sehnsüchte, die nicht erfüllt sind, wo sie selber vielleicht traurig sind oder einfach bestimmte Seiten überhaupt nicht hören wollen oder sehen wollen, weil das sie zu sehr an ihrer eigenen Wunde berühren würde. Und Kinder sind da sehr empathisch und die nehmen dann Rücksicht. Also die können dann bestimmte Gefühle vielleicht auch lieber nicht zeigen, weil sie merken, oh, dann geht der Vater irgendwie hoch und wird irgendwie labil. Oder aber sie gehen in Rollen für die Eltern und übernehmen etwas, von dem sie glauben, die Eltern brauchen das. Ne? Das kennen wir ja so ganz klassisch, wenn jetzt Eltern getrennt sind, dass zum Beispiel ein Kind in die Partnerrolle geht. Aber ein Kind kann auch in eine Elternrolle gehen für die Mutter, für den Vater, wenn es selber spürt, die Mutter, der Vater sind da bedürftig beispielsweise. Und das ist man natürlich, wenn man selber Trauma erlebt hat, dann ist man brüchig, dann hat man davon Folgen. Und in der nächsten Generation erspüren die Kinder das und antworten dann sozusagen auch darauf. Mhm. Das ist eben auch, sage ich mal, der Weg, der jetzt in der Psychotherapie am besten nachvollziehbar ist. Epigenetisch haben wir ja so erstmal nicht so viel Einfluss drauf, denken wir, aber doch haben wir. Also durch positive Erfahrungen, das wissen wir ja auch aus der Forschung, können wir ja wiederum auf unser Zellwissen, auf unser eigenes Bild vom Leben wieder Einfluss nehmen. Und auch das wird dann Teil irgendwann unseres inneren Erlebens, unseres Glaubenssystems im Inneren. Und das geben wir natürlich dann auch wieder weiter. Also wir haben auf jeden Fall auch Einfluss. Und das ist das Gute.
Jetzt, das, was Sie eben gesagt haben, sozusagen von Generation auf nächste Generation, das kann man ja wirklich noch sehr gut nachvollziehen. Aber jetzt nehmen wir an, uns hören Menschen zu, die jetzt denken, Mensch, vielleicht tatsächlich leide ich auch unter einem so einem weitergegebenen Trauma, was eben vielleicht auch nicht ganz offensichtlich direkt eben von Mutter oder Vater weitergegeben worden ist, sondern eben schon über 2 oder 3 Generationen. Woran kann ich merken, dass das vielleicht der Grund sein könnte für bestimmte Ängste, die ich habe oder andere Dinge? Ja, was sind da Anhaltspunkte, wo Sie sagen, Mensch, ja, dann macht das irgendwie Sinn, mal sich an einen Psychotherapeuten oder an eine Stelle zu wenden?
Genau. Ich habe ja ein Buch geschrieben, das vererbte Schicksal. Und da habe ich, das war mir so ein Anliegen, ein Handwerkszeug zu entwickeln, wo erstmal auch Menschen sich selber auf den Weg machen können, ne? Das würde ich jetzt nicht machen, wenn wirklich schwere Depressionen oder eine psychische Erkrankung da vorliegt. Da denke ich, das sollte man unbedingt mit jemandem zusammen machen. Aber wenn man selber relativ stabil ist und sagt, Mensch, das interessiert mich jetzt einfach mal. Ich komme an bestimmten Punkten immer wieder auf die gleichen Muster. Das hatten Sie so am Anfang erwähnt. Dann kann man auch sich erstmal selber so auf den Weg machen und sagen, okay, was war denn in unserer Familiengeschichte so los? Und haben vielleicht die Themen, die ich jetzt, mit denen ich zu kämpfen habe in meinem Leben, haben die etwas zu tun mit dem, was vielleicht meine Großeltern oder Urgroßeltern sogar erlebt haben? Ich habe da eigentlich immer eine ganz schöne Frage, die automatisch dahin führt, nämlich wenn wir mal schauen, was wir Positives für unsere Kinder wollen, nämlich wenn wir sagen, worin wünschen wir uns, dass es unserem Kind mal besser geht? Oder was soll dem Kind besser gelingen, selbst wenn wir jetzt noch keins haben, einfach so der Wunsch nach vorne, dann ist da sofort eigentlich unser eigenes Defizit, unser eigenes Lebensthema drin. Das ist natürlich logisch, ne? Weil wir wollen ja, dass es nach vorne besser wird. Also wenn ich denke, ja, irgendwie meine Tochter, die soll mal ganz selbstbewusst im Leben stehen und unabhängig sein und ja, so ein Leben führen können, das ganz, ganz selbstbestimmt ist, dann kann es sein, dass das eigene Leben schon mal nicht so war oder aber das der eigenen Mutter beispielsweise. Ne? Dass man sagt, aha, okay, vielleicht hat das was zu tun mit dem, was meine Mutter oder meine Großmutter oder sogar Urgroßmutter erlebt hat. Und oft ist das so etwas, das zieht sich dann als Thema auch durch mehrere Generationen. Also jede Familie hat so ihre Familienwunden und Themen. Und dann hat man zum Beispiel dann so eine Spur schon mal und kann sagen, okay, dann mache ich mich mal auf den Weg und schau mal, wie erging es denn eigentlich den Frauen in meiner Familie? Wie war es denn bei mir selber? Konnte ich schon mein Leben selbstbestimmt leben? Oder vielleicht auch nicht so richtig? War ich doch noch sehr gebunden an irgendwelche traditionellen Rollen oder so? Und schon komme ich so allmählich auf die Themen. Oder ja, man wünscht sich vielleicht nach vorne, ja, da soll jemand so ganz frei sein. Und also so sind meistens die Wünsche, die sind ja dann erstmal so ein bisschen größer. Aber wenn man die sich ein bisschen genauer anguckt und auf die eigene Wunde schaut, dann sieht man schnell, wie die eigene Wunde auch verknüpft ist. Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge an Handwerkszeug, um da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Man kann mit dem Genogramm arbeiten und mal die Familienfakten.
Was ist ein Genogramm? Vielleicht können Sie das nochmal erläutern.
Ja, genau. Also Genogramm, das ist eine Möglichkeit, die ist eigentlich so aus der systemischen Therapie mehr oder weniger entstanden. Eigentlich so als eine kleine Vereinfachung, um jetzt diese Komplexität des Familienstamms mal so zu überblicken. Also es ist im Grunde ein Stammbaum oder eine Stammbaumarbeit, aber jetzt erstmal so auf die engsten Personen der Familie bezogen. Also sprich ich, meine Eltern, deren Eltern wieder, auch die Geschwister der Eltern vielleicht noch mit dabei. Aber dass man sich da nicht noch mit der Cousine zweiten Grades auseinandersetzt, sondern wirklich erstmal so bei dem Hauptstrang bleibt. Und dann kann man da eben das aufzeichnen nach so einem bestimmten Muster. Da gibt es dann auch Vorlagen im Internet oder auch in meinem Buch. Und dann hat man die Möglichkeit, sozusagen da schon mal so Daten und Fakten einzutragen. Und da gibt es dann so klare Fakten, die einfach ja auf jeden Fall stimmen, wie zum Beispiel Sterbedaten, Geburtsdaten, ob die Eltern verheiratet waren, getrennt waren, wo sie gelebt haben, ob es in der Zeit irgendwelche politischen Ereignisse gab, die Einfluss genommen haben, wie Kriege oder was auch immer, dass es Umweltkatastrophen gab oder ja heftige Schicksalsschläge, die vielleicht global irgendwie auch eine Region getroffen haben, wie jetzt zum Beispiel Überflutungen, die bei uns in Deutschland passiert sind oder, ne? Also Dinge, die vielleicht auch eine ganze Region getroffen haben, wo man sich schon vorstellen kann, ah, das hatte bestimmt Auswirkungen. Oder man sieht dann auf diesem Genogramm, Mensch, der ganze Strang der väterlichen Seite ist im Krieg geflohen. Und die hatten dann ja gar nichts mehr. Und aber bei den Urgroßeltern hatten sie vielleicht noch gut Besitz oder waren Landwirt oder was. Und irgendwann waren das arme Flüchtlinge. Oder sie sind ausgebombt worden oder was auch immer wir dann sehen. Und dann können wir uns schon vorstellen, was diese Ereignisse für die nächsten Generationen bedeuten. Also das ist so eine Herangehensweise, aus der man dann herangehen kann. Oder man kann eben ja auch einfach mal so ein bisschen emotionaler schauen, welche, ich nenne das immer den Treuevertrag des Kindes, welchen Vertrag bin ich als Kind eigentlich mit meinen Eltern? Und die sind ja auch wieder eingegangen und die auch wieder mit ihren Eltern. Und so entsteht ja diese Kette. Was sind denn das da eigentlich für Themen, wo ich als Kind jetzt mich zurücknehme oder wo ich in irgendwelche Rollen für die Eltern gehe und denen sozusagen verspreche, in Anführungsstrichen, das passiert natürlich alles ganz unbewusst, da nehme ich mich zurück oder da entwickle ich irgendwie Seiten, die besonders gut für die Eltern oder die Familie sind und ersetze vielleicht auch irgendwelche Dinge, die ja zum Beispiel lebe das Leben eines gestorbenen Bruders im Krieg oder was auch immer. Das klingt vielleicht jetzt erstmal sehr übertrieben, aber genau das findet statt. Also, dass man in den nächsten Generationen plötzlich Symptome wiederfindet und wenn man dann schaut, haben die was zu tun mit dem Tod eines geliebten Geschwisters, das viel zu früh meinetwegen im Krieg gestorben ist. Oder ne, dass eine Mutter ganz viele Kinder verloren hat, schon gleich im Kindsbett. Oder solche Themen, wo man dann merkt, es hatte dann Einfluss auf die nächste Generation, die dann wiederum auch etwas Heilendes tun wollte. Und das ist ein eher emotionaler Weg. Man kann beide sehr gut verknüpfen. Und so kommt man dann aber sehr schön eigentlich auf das, wo ich dann in meinem eigenen Leben stehe und blockiert bin oder merke, egal was ich alles an Wissen angehäuft habe, ich löse dieses Muster nicht. Es passiert mir immer wieder.
Da sagen Sie ja ein wichtiges Wort mit dem Lösen jetzt.
Ja, genau. Und wie, was kann ich jetzt tun?
Genau. Ne? Also ich meine, Sie haben gesagt, wenn man jetzt mit Ihrem Buch zum Beispiel versucht, erstmal selbst sich daran zu tasten, aber eben, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für jemand, der sich da wirklich stabil fühlt. Sonst sollte man sich vermutlich direkt Hilfe holen. Aber wenn man jetzt zu dem Schluss kommt, entweder ich bin Eltern und ich habe das Gefühl, ich gebe ein Trauma weiter oder eben umgekehrt, ich habe das Gefühl, ich habe was weitergegeben bekommen. Und auch ein Buch oder ein Nachdenken führt weiter dazu. Was passiert denn dann, wenn die Patienten bei Ihnen sind und Sie haben rausgefunden, okay, das könnte oder das müsste oder das ist ein solches weitergegebenes Trauma? Was macht man dann, um da rauszukommen?
Also erstmal ist es natürlich schon mal sehr hilfreich, wenn ich überhaupt sowas entdecke. Erstens natürlich ist eine neue Hoffnung da, weil wenn ich etwas verstanden habe, dann gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, es zu verändern. Und ich kann mich auch schon ein bisschen davon distanzieren, weil ich vielleicht feststelle, Mensch, das ist gar nicht mein Thema eigentlich. Ich trage das nur, ich lebe es vielleicht und ja, vielleicht lebe ich auch bestimmte Dinge gerade deshalb nicht. Aber es ist gar nicht mein Thema, das ist schon mal wichtig, aber es reicht nicht. Ne? In der systemischen Therapie hat man das ja schon lange, dass man sagt, okay, dann gebe ich eben dieses, was ich da getragen habe, wieder zurück und dann hat es keinen Einfluss mehr auf mich. Und da ist meine Erfahrung, ich bin ja systemische Therapeutin, auch, dass das nicht ausreicht, weil unser inneres Kind, das innere Kind, davon haben bestimmt die meisten Menschen schon gehört, das ist so etwas, ja.
Ist ja fast ein Modebegriff im Moment, ne?
Ja, es ist schon Eigentlich genau, schon lange, lange weiß man darüber, aber heute kann man das noch ein bisschen mehr fassen, weil unsere Erinnerungen bleiben ja irgendwo geankert oder festgeschrieben im Gehirn und es ist ein schönes Bild, sich vorzustellen, es gibt das innere Kind oder mehrere innere Kinder, also Ich-Zustände eigentlich, die in bestimmten Zeiten mit bestimmten Umständen gefüttert oder erlebt wurden, also Erfahrungen, die wir gemacht haben und die dann ein Leben lang uns weiter prägen. Also ist ja auch, macht ja auch Sinn, wenn ich als Kind ganz bestimmte Erfahrungen gemacht habe, gute wie schlechte, dass ich dann später so reagiere aus der Logik heraus, wie ich damals die Welt erlebt habe oder wie mir gesagt wurde, dass ich bin und dass die Welt ist. Ja, und wenn ich jetzt also dieses innere Kind nehme und ich nehme das jetzt mal in Zusammenhang mit transgenerationaler Weitergabe und mit dieser Treue, dann hat das Kind irgendwie erlebt, oh, meine Mutter ist sehr, sehr belastet, die trägt da irgendwie eine große Wunde, dann nehme ich mal Rücksicht als Kind oder ich versuche etwas zu entwickeln, damit sie sieht, gucke mal, so könnte es auch gehen. Und muss dann praktisch ganz bestimmte Anteile seiner Persönlichkeit, kann er dann nicht weiterentwickeln, andere besonders doll entwickeln und so weiter. Es entsteht also eine sogenannte Scheinidentität, nenne ich die mal. So, und wenn ich jetzt verstanden habe, okay, ich muss mich mit diesem inneren Kind auseinandersetzen, was diese Treue eingegangen ist, was diese tiefe Loyalität zum Familiensystem entwickelt hat, und dieses Kind muss jetzt etwas Neues erleben, damit es sich lösen kann. Und natürlich ist das ganze Trauma ja schon längst vorbei. Die Menschen leben ja zum großen Teil gar nicht mehr. Die Zeit ist eine andere. Aber wir haben entdeckt oder zusammen mit anderen, die auch in diese Richtung gegangen sind, dass positive, neue Erfahrungen, die man über das Traumatische legen kann, dass das zur Integration führt oder zur Möglichkeit, diese alten Dinge zu integrieren. Und dabei hilft eben diese Ahnenversorgung, wie wir sie nennen, dass man Zeuge wird, nochmal, wie diese Ahnen das bekommen, was sie eigentlich hätten bekommen müssen, damit sie weder eine Traumatisierung gehabt hätten, noch andere schlimme Umstände. Und das klingt jetzt im ersten Moment so ein bisschen wie der Ponyhof und viele denken jetzt vielleicht, wie soll das wirken?
Das klingt vor allem ein bisschen theoretisch.
Aber das ist eine hochkomplexe Aufgabe. Ich muss mir also vorstellen, ich reise zurück, meinetwegen 1945. Und jetzt geht es darum, wirklich herauszufinden, wie kann ich mir vorstellen, dass da kein Krieg war, wenn der Krieg jetzt zum Beispiel so viel Leid gebracht hat. Und dann ist das eine sehr genaue Aufgabe, weil es reicht nicht mehr einfach vorzustellen, es ist kein Krieg da. Ne? Da sagen die meisten, ja, schöne Idee, aber es war ja nicht so. Und dann wirklich tiefer einzusteigen, bis jemand wirklich fühlen kann, genau, ja, es hätte vielleicht eine andere Gesellschaft geben müssen. Oder es hätte schon viel früher sein müssen, dass Menschen viel mehr an sich selber und ihre eigenen Emotionen angeschlossen bleiben, dass sie nicht irgendwie solchen Narzissten und kranken Menschen, wie Hitler es zum Beispiel war oder wie es leider auch heutzutage wieder viele gibt, dass Menschen denen nicht folgen, weil es starke Persönlichkeiten sind, als Beispiel. Ne? Und wenn jemand sagt, ja, das macht für mich Sinn und das kann ich mir jetzt vorstellen, dann holen wir dieses ideale Element in die Vergangenheit und obwohl wir wissen, es war nicht so, entsteht dadurch so eine Art alternative Erinnerung. Und das nächste Mal, wenn ich aufgrund dieser transgenerationalen Erfahrung, die bei mir gelandet ist, reagieren würde beispielsweise mit einem gebrochenen Selbstwertgefühl, könnte es jetzt passieren, dass dieses Neue aufpoppt und sage, hätte auch sich alles anders entwickeln können. Und dann habe ich die Möglichkeit, mich zu distanzieren und zu sagen, ja, ich lebe ja jetzt in einer ganz anderen Welt. Jetzt sind andere Dinge zum Beispiel möglich. Und ich bin eine andere. Und dann entsteht das, was es eigentlich braucht, um vielleicht diese alten Muster, diese Glaubenssätze wirklich zu unterbrechen und darauf anders zu reagieren. Und jetzt, wenn ich jetzt schon heftige Symptome entwickelt habe, ist genau hier auch die Wirkung, dass diese, ja, seien es Ängste oder Depressionen oder zu starke Trauerreaktionen, dass da dann plötzlich eine neue Sicht drauf kommt und ich erlebe ja während dieser Arbeit auch körperlich eine ganz neue, ja, sage ich mal, Entspannung. Das heißt, es wirkt sich auch körperlich aus und auch das wissen wir von der Trauma-Integration, dass es notwendig ist, dass der Körper Also auch der Vagusnerv beispielsweise, der uns ja verbindet von den Körpersymptomen und dem Gehirn, dass diese Kommunikation wieder stattfinden kann, dass diese Unterbrechung aufhört. Ne? Dazu müsste man jetzt natürlich noch einiges über Trauma erstmal wissen.
Ja, wollte ich gerade sagen, Sie gehen sehr ins Detail. Wenn jetzt man das zusammenfasst, das ist im Prinzip eine Mischung aus Traumatherapie, einer Verhaltenstherapie und einer analytischen Therapie, oder? Da wird alles so ein bisschen angesprochen.
Ich würde auch sagen, Tiefenpsychologie ist natürlich auch dabei, die systemische und Verhaltenstherapie ist vielleicht dann oft das, was vielleicht erst im Nachgang so richtig gut wirken kann, wenn die Voraussetzung sozusagen, wenn die Erlaubnis, sage ich immer, der Seele dann da ist oder des inneren Kindes, was bereit ist, dann diese Loyalität loszulassen, dann können nämlich diese anderen Dinge auch wunderbar wirken.
Jetzt haben Sie selbst schon gesagt, so ein paar Anteile davon klingen so ein bisschen wie Ponyhof oder auch, okay, das ist jetzt aber wirklich ein bisschen abgefahren, das kann ich mir für mich selbst überhaupt nicht vorstellen. Ist denn dieses vererbte Trauma, ist das denn jetzt auch schon eine anerkannte Diagnose? Also ist es so, dass sie tatsächlich auch von den Krankenkassen zum Beispiel bezahlt wird, diese Therapie oder diese Behandlung, die Sie gerade genannt haben? Wie ist da der Stand? Das ist ja wichtig für Menschen, die sagen, ich begebe mich jetzt auf diesen Weg.
Genau, also ich muss da erstmal Nein sagen, weil wir sind hier schon mal sehr froh, dass wir bei der systemischen Therapie jetzt gelandet sind, dass die für Erwachsene bezahlt wird. Das ist schon mal toll. Und ja, es ist ja so, dass, genau transgenerationales Trauma, das ist noch keine Diagnose. Trauma natürlich, komplexes Trauma. Und da wird auch zum Beispiel in dem neuen ICD, das ist also sozusagen ein Schlüssel, nach dem man geht, um den Krankheiten einen Namen zu geben und zu sagen, die hat die Nummer. Und dann wird es auch von der Krankenkasse übernommen, zum Beispiel als Behandlung. Da ist das transgenerationale Trauma jetzt noch nicht dabei, aber man ist durch die ganzen Forschungsarbeiten, die ja jetzt aktuell laufen, ist man natürlich schon sehr hellhörig geworden und muss tatsächlich feststellen, ja, natürlich hat das eine große Auswirkung, gerade auch so dieses historische Trauma, nenne ich das jetzt mal, also wenn eine ganze Generation, also wenn ich jetzt mal überlegen, die Ukraine beispielsweise, wenn so ein ganzes Land traumatisiert ist und viele haben ähnliche Erfahrungen und die reagieren jetzt alle mit Trauma-Folgestörungen beispielsweise oder auf jeden Fall mit Reaktionen, die daraus entstehen. Und manche können es besser verarbeiten als andere. Dann bedeutet das dann ja wiederum, dass wir davon eine ganze Menge Jahre was von haben. Das so viel weiß ja die Forschung schon. Und dann bedeutet das auch, wir müssen das irgendwann als Diagnose anerkennen. Zumindest ist das schon bewusst, aber es gibt da noch keine Nummer direkt dafür. Aber Trauma natürlich schon und die ganzen Symptome, die ich habe, wenn ich jetzt beispielsweise eine Depression habe oder ich habe Ängste oder Angststörungen, Angststörungen oder Essstörungen oder Zwänge oder was auch immer, dann sind das ja auch Diagnosen. Und
über die läuft das dann sozusagen im Moment.
Genau. Und die Ursache dafür ist dann vielfältig und eben auch transgenerational. Und ich denke, dass wenn man da dann jemand aufsucht, der ein Wissen davon hat und sich damit auseinandergesetzt hat, dann ist man auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Die werden dann keine transgenerationale Therapie an der Stelle vielleicht durchführen, weil die so jetzt nirgends verankert ist. Aber natürlich ist dieses Wissen schon auch bei den Ärzten und Therapeuten im Hintergrund. Das werden die dann sicherlich auch mit einfließen lassen.
Genau, weil ich meine, es klingt ja nach einem langen Weg und den dann nur selbst zu bezahlen, ist einfach für viele auch gar keine Möglichkeit da. Also nicht nur keine Option, sondern auch keine Möglichkeit von daher.
Genau. Und wir sprechen ja aber jetzt hier auch wirklich von Menschen, die wirklich erkrankt sind. Mhm. Ne? Also ich finde, es gibt ja ganz viele Menschen, die dieses Thema trotzdem noch angeht, weil es ja eben auch ganz viele andere Bereiche berührt. Also die ganze, ja, wenn einfach nur, wie Sie das am Anfang gesagt haben, bestimmte Muster sich immer wiederholen, das kann ja auch schon sehr die Lebensqualität beeinträchtigen und vielleicht auch zu schlimmeren Symptomen irgendwann führen. Also man kann ja auch schon viel früher mal anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und schon Spuren irgendwie zu verfolgen und vielleicht auch schon erste, ja, Heilungsimpulse zu setzen, ohne dass man jetzt ganz, ganz furchtbar krank geworden ist. Na, oder man hat einfach, das ist mir auch so ein Anliegen, dass man so ein Bewusstsein dafür entwickelt, welche Auswirkungen das einfach auch hat auf mich und auf meine Beziehungen. Also Paare zum Beispiel kommen auch zu mir in meiner Privatpraxis, wo es dann zum Beispiel darum geht, mal zu schauen, was hat ihre transgenerationale Erfahrung jetzt damit zu tun, dass dieses Paar in der Krise ist. Oder aber, wenn es darum geht, was geht nach vorne an die Kinder weiter? Wo verwechsle ich mich vielleicht selber mit meinem Kind? Oder versuche nochmal, meine Vorfahren in den Kindern zu versorgen, weil das auch etwas ist, was passiert. Da möchte ich eigentlich die Menschen auch für sensibilisieren, dass es nicht erst dann irgendwie drauf geguckt wird, wenn man schon krank geworden ist, sondern vielleicht schon mal vorher.
Ja, absolut. Ich meine,
und wir haben ja alle unsere Vorfahren und wir haben alle irgendwelche Verträge mit ihnen gemacht, als wir klein waren, weil es gibt ja niemand, der jetzt, sag ich mal, total ideal und perfekt versorgt ist.
Ja, also auch was Präventives. Am Ende würde ich gerne noch irgendwie mit doch noch mal ein bisschen, also nicht, dass das, was Sie erzählt haben, nicht positiv ist. Wenn man das erkennt und angeht, kann daraus ja was sehr Positives kommen. Aber wir haben jetzt sehr, sehr viel eben darüber gesprochen, dass negative Sachen weitergegeben werden, dass Eltern eben nicht die idealen Eltern sind, sondern ihren Kindern durch ihr Verhalten etwas auflasten, was sie eigentlich nicht wollen, was sie auch nicht unbedingt bewusst machen. Sie haben es am Anfang ganz kurz am Anfang unseres Gesprächs ganz kurz angedeutet. Es gibt ja auch positive Entwicklungen, die man weitergibt, eben zum Beispiel Bewältigungsstrategien. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz gucken, was geben denn vielleicht auch Generationen in einem positiven Trauma, dann heißt das nicht mehr Trauma, positive Erlebnisse weiter, die dann eben von Generation zu Generation immer besser werden und so eine ganze Menschen aufblühen lassen oder ihnen Stärken geben. Gibt es das auch sozusagen als Pendant zum Trauma?
Ja, genau, auf jeden Fall. Und natürlich, wie alles, hat es immer zwei Seiten. Also ich weiß zum Beispiel aus der Arbeit, die ich mache hier oft mit Frauen, es sind immer noch mehr Frauen, die sich für diese Arbeit auch öffnen. Also ich mache auch eben Selbsterfahrungsgruppen, von denen rede ich jetzt hauptsächlich vielleicht. Dann sind das wirklich Menschen, die eine unglaubliche Stärke mitbringen, zum Beispiel. Aus diesen ganzen Krisen heraus, aus dieser ganzen, Ahnenlinie heraus, die vielleicht immer wieder stark sein musste, sind dann auch starke Frauen beispielsweise hervorgegangen, die einfach mit beiden Beinen im Leben stehen, die eigentlich nicht mehr viel erschrecken kann und die wirklich tolle Fähigkeiten und Möglichkeiten haben, die sie dann auch wieder weitergeben an die nächsten Generationen. Also das sind zum Beispiel so ganz auffällige Dinge. Und im Kleineren ist es ja schon so, dass man vielleicht eine besondere Art auf Menschen zu blicken oder dass man vielleicht etwas entwickelt hat, was ein Stück Trost sein sollte. Also zum Beispiel weiß ich, in meiner Familie wurde ganz viel gesungen früher, wenn die so auf der Flucht waren und nichts hatten, kein Fernseher, noch nicht mal irgendwie gerade mal so eine Kerze am Abend, die an war. Und dann haben die sich zusammengesetzt und viel gesungen und haben dann irgendwann auch, meine Mutter erzählt immer, dass sie im Luftschutzbunker hat, sie und ihr Bruder, die haben dann immer gesungen und alle Menschen unterhalten. Und ich habe dann in meiner Kindheit auch unheimlich viel gesungen, habe das dann später auch mit einer Band beispielsweise gemacht und dieses, anderen eine Freude machen, indem man irgendwie auftritt und singt und Musik macht, das war zum Beispiel etwas, wo ich ganz klar sehen kann, das habe ich mitbekommen. Das ist etwas, was als Nebenprodukt quasi aus dem Leid entstanden ist und echt, als Talent irgendwann später weitergegeben wird, aber auch mit dieser Intention, anderen eine Freude zu bringen. Und das können wir eigentlich bei allen immer sehen, dass da auch diese tollen Sachen sind oder gute Wünsche für die nächsten Generationen. Ich bin sowieso der Meinung, dass jede Generation arbeitet an Heilung. Deswegen hat natürlich auch jede Generation was Gutes weitergegeben. Manchmal steckt darin aber leider auch ein Haken. Also, dass man zum Beispiel als Frau vielleicht die Botschaft kriegt, sei unabhängig. Und dann hat man da vielleicht Frauen, die sich nicht mehr richtig einlassen können auf eine Beziehung und die vielleicht gar keine Abhängigkeit mehr zulassen können, was ja auch nicht gut ist. Also deswegen sage ich, es hat immer so zwei Seiten, aber die positive Seite ist ja auf jeden Fall auch da und muss auch mal erwähnt werden.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ja, liebe Frau Lück, vielen Dank für das Gespräch. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auch für diejenigen, die sich damit weiter auseinandersetzen wollen. Das Buch von Sabine Lück heißt Vererbtes Schicksal, wie wir belastende Familienmuster überwinden und unsere wahren Potenziale befreien. Wie gesagt, an der Stelle nochmal vielleicht aber auch der Hinweis, wenn es Ihnen wirklich, wirklich schlecht geht und Sie sich damit auseinandersetzen wollen, dann holen Sie sich Hilfe. Ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich alles Gute und dass Sie stets einen Weg finden, sich selbst und vielleicht eigene Ängste und Befindlichkeiten gut oder immer besser zu verstehen. Ich freue mich, wenn Sie auch hier im Gesundheitspodcast das nächste Mal dabei sind und zuhören und uns auf den bekannten Plattformen folgen oder uns abonnieren. Bis dahin, tschüss an Sie, Frau Lück, und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer.
Dankeschön nochmal für die Einladung.
Sehr gerne. Tschüss.